nur Golf auf meinsportradio.de.
Ryder Cup Hangover? Nee, nicht bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Auch in der Woche nach dem Ryder Cup sind wir natürlich für euch da. Hier übermitteln wir euch wieder die Golf-Action vom zurückliegenden Wochenende. Und es war einiges los. Alfred Dunhill Links Championship zum Beispiel auf der European Tour, in den USA auf der PGA Tour. Da gab es die Safeway Open in Silverado. Und auch bei den Damen ging es ja zur Sache mit einem Teamwettbewerb, nämlich in Korea. All das gibt's heute bei uns auf meinsportradio.de, natürlich mit mir, mit Malte Asmus und unserer Expertin Desiree Wolf. Desiree, hast du denn den Ryder Cup Hangover, hast du viel gefeiert?
Er möchte mich nicht dazu äußern. Nein, ich war tatsächlich tagelang noch in der Nachbereitung beschäftigt, weil ja so viel dann noch hinterher kam, speziell jetzt auch auf Seiten des amerikanischen Teams. Freue mich aber immer noch halb tot, wenn ich Bilder vom Ryder Cup sehe. Und für sowas ist tatsächlich Twitter dann auch ganz schön, weil da eben der Account Ryder Cup Team Europe natürlich irgendwie so jeden Tag irgendwie nochmal so eine Szene irgendwie postet und dann sitzt man dran und hat so Tränchen in den Augen und seufzt so, ach, vor sich hin und freut sich. Also das ist schon, das ist auch so ein Ergebnis oder auch so ein Ereignis, wo man in der Rückschau dann auch nochmal wirklich sich sehr, sehr freudig dran erinnern wird, bin ich mir ganz, ganz sicher. Das war bei Medina, obwohl das damals dann noch krasser und noch viel durchschlagender und noch viel mehr Wunder war, als es dieses Jahr jetzt war, war das auch so, dass sich das wie so ein guter Wein, das reift noch vor sich hin dann die kommenden Monate und Jahre. Und ich glaube, das wird uns bei diesem Jahr auch so gehen, weil es wirklich ein toller Sieg für Europa war.
Natürlich nur dann, wenn man es mit dem Team Europe hält. Das Team USA wird nicht so gerne an diesen Ryder Cup zurückdenken. Wir haben euch die Gründe ja in der letzten Woche dann auch nochmal ausführlich näher gebracht, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Ja, aber wie haben sich die europäischen Ryder Cup Helden dann geschlagen in der Woche nach dem großen Triumph? Wir können schon mal sagen, bevor wir gleich einsteigen, in das Alfred Dunhill Links Championship, aus europäischer Sicht gar nicht so schlecht, auch wenn am Ende nicht einer der Ryder Cup Helden ganz oben war, sondern Lukas Bjerregaard. Aber da gucken wir gleich drauf, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Erste Station Schottland, Alfred Dunhill Links Championship auf dem Old Course in St. Andrews. Kurze Pause, dann geht's los hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, meinsportradio.de.
Erste Station der neuesten Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Alfred Dunhill Links Championship auf dem Old Course in St. Andrews. Im Home of Golf ging das Turnier am gestrigen Tag zu Ende und es ging glücklich zu Ende aus Sicht von Lukas Bjerregaard. Der hatte nämlich, nachdem er mit 4 Schlägen Rückstand auf die Schlussrunde gegangen war, am Ende die Nase vorne. Tyrrell Hatton, der belegte zusammen mit Tommy Fleetwood in Anführungsstrichen nur Platz 2, obwohl Tyrrell Hatton ja eigentlich auf den Sieg in Schottland gebucht ist. Zweimal gewann er in den letzten Jahren den Hattrick. Den sollte er nicht ganz schaffen, obwohl er als Führender auf die Schlussrunde gegangen war. Aber da hatten sein Spiel und auch das Spiel von Lukas Bjerregaard einiges dagegen. Desiree, gleich starten wir mit der Analyse. Vorher lassen wir Lukas Bjerregaard mal ganz kurz sagen, wie er denn diese Woche fand.
It's been an amazing week. I've really enjoyed it, as always. But to stand here right now as the champion is pretty special.
Und ganz speziell, Desiree, ist auch seine Runde, denn ihm ist auf dieser Schlussrunde in St. Andrews nur ein Bogey unterlaufen. Ansonsten hat er 6 Birdies gespielt.
Ja, und das ist auf diesem Platz unter den Bedingungen und ja, und auch jetzt mal im Vergleich zu allen anderen Mitspielern tatsächlich groß hervorzuheben. Wir haben ein deutliches Gefälle von den Front Nine zu den Back Nine, weil die Back Nine einfach wirklich offensichtlich schwieriger zu spielen waren. Wir haben sehr, sehr viel Blau, heißt in dem Fall Bogey, und Schlimmeres auf den Back Nine zu verzeichnen, wenn wir uns die einzelnen Spieler-Scores anschauen. Und Lukas Bjerregaard ist da wirklich, gehört zu den wenigen. Natürlich gab es auch andere. Auch Hao Tong Li hat ein wirklich sehr, sehr gutes Ergebnis, sogar noch ein besseres Tagesergebnis als Lukas Bjerregaard gespielt, mit -6 insgesamt und einem Birdie noch mehr, und hat auch nur an der 17 das einzige Bogey gespielt. Aber generell, sagen wir mal so, Tyrrell Hatton hat es sehr plakativ illustriert. Der hat 4 Birdies auf den Front Nine gespielt, gleich auch als Serie von Loch 3 bis 6. und hat dann eben die Back 9 mit 4 Bogies absolviert. Mhm. Und das zeigt schon klar, dass das hinten raus nicht ganz einfach war. Das haben wir auch bei anderen Spielern, die schon tendenziell wissen, wie man Golf spielt. Und also ein ganz abschreckendes Beispiel ist Thomas Peters, der es wirklich geschafft hat, auf der 13 einen Double Bogey, auf der 14 einen Double Bogey, auf der 15 einen Bogey, auf der 17 einen Triple Bogey, ja, unfassbar zu spielen, um dann noch den Tag versöhnlich, Fragezeichen, mit einem Birdie an der 18 abzuschließen. Also da sieht man schon, ich meine, Thomas Peters ist hier jetzt auf dem letzten Platz, der er dem Cut war, gelandet. Das ist jetzt nicht der Maßstab natürlich, aber da sieht man schon so ein bisschen, dass das da auf den Back 9 nicht ganz einfach war.
Und wir lassen Lukas Bjerregaard nochmal erzählen im Interview mit den Kollegen der European Tour, was dann letztlich so den Ausschlag gegeben hat, dass er am Ende noch gewinnen konnte. Nicht nur, dass eben auch vor ihm Tyrrell Hatton eingebrochen ist, da kommen wir auch gleich nochmal ausführlicher zu, sondern es gab auch einen wesentlichen Aspekt in Bjerregaards Spiel, der eben an diesem Wochenende besonders gut klappte.
Putting definitely that's what I've been struggling with most parts of the year. I've been hitting the ball nicely and it's not like I hit it perfect today, but in the conditions I missed a few. I was lucky enough to miss a few of the bunkers out there, and but putting was the big difference. Missed a couple of good chances on 14 and 15, but the putt on 16 made all the difference. So.
An der 16 Birdie geschafft, an der 17 zwar dann noch ein Bogey kassiert, aber an der 18 noch ein Birdie gespielt, also Putting auf den Grüns hat er es letztlich entschieden. Und die Frage war dann noch, wann hatte er denn überhaupt damit gerechnet, dass da doch noch was in Richtung Spitze geht? Denn eigentlich war der Rückstand ja relativ groß, 4 vor der Runde mit 12 Löchern zu spielen, da war es schon 6 Schläge Rückstand auf Tyrrell Hatton, aber irgendwann bot sich dieser Spalt in der Tür und dann ging Lukas Bjerregaard durch. Wann hatte er davon Wind bekommen?
I realized coming down 14 that, well, if I could chuck in a birdie here and you know, maybe do one more on 15 or 16, then I thought I had a good chance. But yeah, missed those, and it wasn't really until then, because Tyrrell had a big lead. But I knew the back nine was going to play a lot tougher, so I just kept doing my thing, and yeah, really happy that it was enough.
Und es hat endlich, muss man ja sagen, für Bjerregaard gereicht. Der war ja schon so oft, auch in den letzten Wochen, relativ dicht dran.
Ja, und das hat mich persönlich auch sehr gefreut, weil es ist immer irgendwie, man leidet ja mit, mit den Spielern, wenn die dann sehr, sehr gute Ergebnisse spielen und immer öfter dann auch da im Kreis derer erscheinen, die letztendlich in der Lage wären, einen Sieg davon zu tragen und das dann doch nicht schaffen. Und bei ihm war es nun wirklich so, dass er einen sehr, sehr guten September hatte, wenn man sich das mal anguckt, oder auch schon Ende August angefangen mit dem Czech Masters. Da war er auf einem geteilten 9. Platz, dann beim Made in Denmark zu Hause sozusagen auf einem 6. Platz. Dann hat er ja den 2. Platz gemacht beim Omega European Masters hinter Matt Fitzpatrick. Und da waren überall Siegchancen letztendlich da. Er hat es da noch nicht ganz durchziehen können und hat dann beim Portugal Masters, wo er ja Titelverteidiger war, das hat er 2017 gewonnen. Das ist sein anderer Turniersieg in der Zählung auf der European Tour. War er dann nur in Anführungszeichen geteilter 20. Das war jetzt sicher nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Aber jetzt hat er sich natürlich, also finde ich, deutlich imposanter zurückgemeldet, weil natürlich das Turnier in der Wertigkeit zumindest für mich schon höher angesiedelt ist. Wenn du in Schottland auf dem Alfred Dunhill Links Championship dann gewinnst. Und ich finde das einfach nur folgerichtig. Er hat auch ja auch mit Torbjörn Olesen die Golf Sixes gewonnen, ist also auch ein guter Matchplayer und rundet praktisch die guten dänischen Ergebnisse ab, wenn man mal die Captaincy von Thomas Bjørn und auch den Beitrag von Torbjörn Olesen zum Ryder Cup nimmt. Hat also Bjerregaard das jetzt wirklich schön sukzessive fortgesetzt.
Eben. Und er ist ja auch erst 27, da kann ja auch in den nächsten Ryder Cups vielleicht sich so eine kleine dänische Phalanx bilden, zusammen mit Torbjörn Olesen. Wollen wir jetzt noch nicht zu viel dann versprechen von ihm, aber er ist auf jeden Fall ein unheimlich konstanter Spieler. Seit er 2013 auf die European Tour gekommen ist, sich über die Qualifying School hochgespielt hat, immer in den Top 90 im Race to Dubai gewesen, also auch ist die Tourkarte für ihn nie irgendwo in Gefahr geraten. Naja, und jetzt hat er sich sowieso die Spielberechtigung dann erstmal gesichert und ja, kann sich natürlich dann auch noch in der Weltrangliste ein bisschen nach oben arbeiten, was ja dann auch für die neue Saison, gerade was eben Starts bei den hochdotierten Turnieren, nochmal wichtig werden kann. Er kratzt an den Top 50 der Welt.
Auf jeden Fall. Er ist jetzt im Moment 55. in der offiziellen Weltrangliste und Race to Dubai schon auf Platz 10. Und also das läuft super und es ist halt bei ihm, das ist eben das Schöne, ich glaube, und da kann er sich auch eben drüber freuen. Wir haben ja oft auch zu berichten, und das ist im Einzelfall dann ja auch immer sehr erfreulich, aber von Spielern, die sehr, sehr lange auf der European Tour unterwegs sind und dann mal so einen Peak haben, wo sie ein Turnier gewinnen, dann aber leider eben auch wieder in der Versenkung verschwinden. Ich meine, es kann halt auch immer nur einer gewinnen. Und bei Bjerregaard ist, finde ich, die Basis schon sehr solide. Also der kommt jetzt nicht aus dem Nichts und gewinnt so, also man verzeihe den Sarkasmus, so quasi aus Versehen ein Turnier, sondern bei ihm siehst du wirklich eine ganz, ganz, ganz kontinuierliche Aufbauarbeit. Und die Beständigkeit hast du ja schon absolut umschrieben mit allem, was du gesagt hast. Und deswegen glaube ich eben auch, dass er sich da viel besser in der Spitze auch verankern kann und dass er da entsprechend auch, wenn er so weitermacht, noch sehr viele sehr gute Jahre da vor sich hat. Und da bin ich eben auch gespannt. Die Dänen sind da im Moment eh gut dabei. Und Ryder Cup weiß ich jetzt nicht. Ich habe mich ja mit Olesen damals schon aus dem Fenster gelehnt, schon vor 2 Jahren. Das mache ich jetzt nicht nochmal, man soll sein Glück auch nicht überstrapazieren. Aber ich glaube einfach, bei Bjerregaard passt das ganze Paket und ist ein sehr, sehr guter Spieler, hat sich jetzt dieses Jahr belohnt mit dem Turniersieg, der ja auch jetzt durchaus irgendwie 2 bis 3 Euro dann gibt. Also mit dem kann man dann auch was anfangen. Und es gibt dir halt einen sehr, sehr guten Boost für dein Selbstvertrauen, wenn du eben Tyrrell Hatton und Tommy Fleetwood hinter dir lässt, die jetzt ja eben gerade als Ryder Cup-Helden da zurückgekommen sind und ganz klar ja eine Messlatte sind. Also das war jetzt ja keins der Turniere, wo absolut keiner der Starspieler da ist. Es waren ja auch die Amerikaner da mit Brooks Koepka und Tony Finau. Und dann kannst du, das ist schon mal eine Richtschnur, ich meine jetzt mit eingerechnet, dass die alle von so einem Mega-Ereignis zurückkommen und sicher auch müde sind und sowas. Aber trotzdem hast du da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Einordnung und weißt, da habe ich jetzt richtig was geschafft und ich finde das toll.
Zumal ja Tyrrell Hatton auch ja quasi nach Hause gekommen ist. St. Andrews ja nicht nur Home of Golf, sondern irgendwo auch, wenn wir in dieser Sportsprache bleiben, Boris Becker hat es irgendwann mal eingeführt, in seinem Wohnzimmer zu Gast. Hatton die letzten 2 Jahre gewonnen und in diesem Jahr sah es ja so aus, als wenn er tatsächlich den Hattrick schaffen würde. Damit wäre er in einen ganz illustren Kreis aufgestiegen, denn nur Nick Faldo, Colin Montgomery, Tiger Woods und Ernie Els haben vorher ein Turnier 3-mal in Serie tatsächlich gewinnen können auf der European Tour. Also das wäre schon was ganz Besonderes gewesen für Tyrrell Hatton und er sah ja auch ja, die Hälfte der Runde tatsächlich wie der sichere Sieger aus. Doch dann verließen sie ihn auf der 2. 9. Er hat selber sich hinterher im Interview mit der European Tour über seine Runde geäußert. Lassen wir ihn doch einfach erzählen.
Obviously started off really well, felt pretty comfortable out there, obviously was scoring pretty well front nine considering conditions were quite tough, and then just momentum completely went, I think, after the tee shot on 10. For some reason just couldn't seem to do anything right, so I was trying my best, but just you need some good breaks, I guess, when things aren't quite going your way. Unfortunately, that didn't quite happen for me on the back nine, and I guess my putt on the last to get in the playoff sums it up, really. Just a massive gust of wind and just knocks me off. I pretty much lose balance on a putt, which is it's unfortunate. So I'm pretty disappointed because I had a 5-shot lead at one point, so it was in my hands, and unfortunately, I just couldn't seem to do anything right on the back nine.
Wenn es nicht läuft, diese, dann kommt auch noch der Wind und bläst dich fast um.
Ja, gibt es auch noch andere Sprichwörter, die mir da jetzt einfallen würden, die aber zu wenig ladylike sind, um sie jetzt hier im Podcast da zu verwenden. Ja, also klar kommen dann Bedingungen auch noch dazu, aber ganz ehrlich, das hat er weggeschenkt und das ist halt so. Also geschenkt mit E, nicht mit R, mit A. ich glaube, dass bei Tyrrell Hatton, ich meine, zum einen musst du sehen, da werden wir in einem nächsten Segment auch noch drauf kommen. Du hast natürlich jetzt, also und damit meine ich auch Fleetwood und auch die anderen Spieler, du hast diesen wahnsinns emotionalen Ryder Cup hinter dir. Da ist es ja eh schon, finde ich, äußerst bemerkenswert, dass die da so weit vorne zu finden sind. Mhm. Weil ich persönlich halte es für eine große mentale Herausforderung, sich da zu mobilisieren und sich da wirklich dann ganz komplett frisch, komplett frisch bist du wahrscheinlich eh nicht, aber sich zu fokussieren. Und ich glaube, dieser Fokus ist Tyrrell Hatton abhanden gekommen. Und ich glaube auch so irgendwie in all den Jahren der Berichterstattung ist es halt doch immer wieder auffällig, dass wenn dann so ein Rekord oder eben so ein, es wäre jetzt ja kein Rekord, aber eben dieser dritte Sieg in Serie und dann eben dieser illustre Kreis mit Ernie Els und Tiger Woods und Felder und so weiter, dann da so am Horizont winkt. Ich glaube dann doch, ich habe früher mal gedacht, die Spieler können das ausblenden und inzwischen zweifle ich daran und glaube halt doch, dass es dann auch noch mit dazu kommt und dass er dann auf der Back 9 und sei es nur, dass er damit beschäftigt war, dran zu denken, dass er jetzt ja vielleicht das dritte Mal gewinnt. Ja. Und dadurch, weißt du, das reicht schon ein so ein Gedanke und dann bist du so ein bisschen abgelenkt und dann passiert vielleicht mal ein Bogey und dann beginnt so eine Spirale, wenn du da nicht mehr in der Lage bist und da ist er vielleicht dann einfach auch nicht frisch genug gewesen, das dann noch umzustoßen und wir alle wissen, wie emotional Tyrrell Hatton auf dem Golfkurs unterwegs ist und da hat er sich dann vielleicht einfach ein bisschen zu sehr selber auch runtergezogen dann auf diesen Back 9. Ich meine, die waren 8 Schläge schlechter als die Front 9, das ist dann schon, also bei aller Wertung, dass die schwer zu spielen waren, ist es dann schon krass und das ist einfach so ein ganz klares Weggeben von einem Sieg, was jetzt nicht nur durch äußere Bedingungen und Golfspiel zu erklären ist, das ist einfach eine mentale Sache.
Und die hat er dann am Ende eben nicht bestanden, hat nicht zum dritten Mal gewinnen können, aber er wurde dann auch gefragt, was nimmst du denn Positives mit aus der Woche, denn eigentlich war es ja vor allen Dingen am Freitag und am Samstag wirklich stark von Hatton, 66er Runden hat er da gespielt und auch die Schlussrunde verglichen mit anderen war das auch noch eigentlich völlig okay, mit 72 eine Even-Par-Runde zu spielen, es reichte nur eben am Ende nicht für den Sieg. Was nimmt er Positives mit aus der Woche?
See, finishing second is a good effort, try my best to obviously win it again. It would have been pretty special to have 3 in a row, but it didn't work out. Obviously, it wasn't meant to be. So I'm going to enjoy a week off at home now and then head over to South Korea.
Also da gehen wir nachher auch noch hin, nach Südkorea, wenn wir zu den Damen kommen. Aber erstmal bleiben wir noch in Europa und beim Alfred Dunhill Links Championship, was man ja auch sagen muss, für Tyrrell Hatton die beste Platzierung in dieser Saison seit dem Omega Dubai Desert Classic Ende Januar. Da war er Dritter geworden. Zwischendurch, gut, US Open geteilter 6. Aberdeen Standard Investment Scottish Open geteilter 9. Aber sonst waren es doch eben eher Ausreißer nach unten, die er da dann hatte. Von daher kann er auf dieser Leistung tatsächlich aufbauen. Genauso wie Tommy Fleetwood, der natürlich noch, Desiree, gerade in Sachen Race to Dubai noch so ein paar Punkte gut machen möchte. Er ist ja der Titelverteidiger in der Saisonwertung, liegt aktuell auch dank dieses zweiten Platzes auf Rang 2 als erster Verfolger von seinem mittlerweile besten Kumpel Francesco Molinari. Allerdings liegt er auch fast 1,5 Millionen Euro dahinter.
Ja gut, das mag eine Kleinigkeit damit zu tun haben, dass natürlich bei Molinari der Open-Sieg dann doch massiv zu Buche schlägt. es ist ein schönes Pärchen, was wir da in Führung haben und die beiden sind auch einfach so knuffig. Also das sieht, glaube ich, auch niemand anders so. Und das ist auch eins der wahnsinnig schönen Überbleibsel von diesem Ryder Cup, dass man da auch, ich glaube, wir werden in einem Jahr noch schmunzeln, wenn die bei einem Turnier irgendwie hintereinander liegen oder irgendwie im Flight spielen und uns auf diese Ryder Cup beziehen. Das ist einfach so eine Bromance für die Ewigkeit. Und das ist interessant. Also es ist jetzt nicht unmöglich für Tommy Fleetwood dann noch ranzukommen, wobei der Vorsprung von Francesco Molinari schon natürlich ordentlich ist. Da wird es drauf ankommen, wer wie viele Turniere spielt im Race to Dubai jetzt noch bis zum Ende. Ich gehe eigentlich fast davon aus, dass die beide da relativ regelmäßig auftehen werden, wenn es dann um den Titel und auch um das große Preisgeld geht. Und ja, also auch bei Fleetwood, ich muss sagen, eher Hut ab oder Mütze ab in dem Fall, dafür, dass die da noch eine Woche nach dem Ryder Cup da nochmal so wirklich gut sich verkaufen können. Ich glaube, für Fleetwood ist das völlig okay. Also der hat ein bisschen an Frankie gedacht und sich über seinen zweiten Platz gefreut und fertig. Also klar, also mal ein bisschen Ironie aus, aber rein sportlich gesehen hat er halt am ersten Tag mit 71 so ein bisschen nicht so eine gute Vorlage geliefert. Das ist so der eine Schlag, so ein bisschen, der gefühlt fehlt. Die Mitteltage waren ja wirklich gut mit 2x67, wobei da halt ein Tyrrell Hatton 2x66 hat und Bjerregaard, der sogar eine 65 am Freitag hatte. Aber Tommy Fleetwood auch mit einem sehr, sehr guten Ergebnis. Und du siehst ja auch, dass sowohl Tommy Fleetwood als auch Tyrrell Hatton die Amerikaner, vertreten durch Brooks Koepka und Tony Finau, jetzt auch nicht irgendwer, immer noch hinter sich lassen konnten. Brooks Koepka auf einem geteilten 7. Platz mit insgesamt -9. Der ist dann doch immerhin 5 Schläge hinter Fleetwood, wenn man es jetzt mal so rechnet. Mhm. Und Hatton, immer beides selbe Ergebnis. Und Tony Finau mit -8, dann nochmal einen Schlag weiter hinten. Die haben schon gute Runden zum Teil gespielt, aber wenn du dir dann auch anschaust, das ist, glaube ich, dann auch so ein bisschen Lehrgeld von Tony Finau fast. Der hat auch eine tolle Frontline gespielt mit 3 Birdies, alles schick, auch ein Birdie auf der 10 noch. Und hatte dann so eine leichte Eintrübung auf Loch 13 und 14. 13 ist ein sehr beliebtes Bogey-Loch auf diesem Platz, das hat er dann auch mitgenommen. Und auf der 14, auf dem Par 5 gleich mal einen Triple Bogey gespielt. Konnte dann immerhin noch 3 Birdies hinterher spielen. Also Tony Finau zeigt da ganz, ganz klar, dass der auf jeden Fall, also ich glaube, der braucht noch so ein bisschen Eingewöhnungszeit mit den Links-Courses und dann ist er da eine ganz, ganz große Waffe. Aber Brooks Koepka auch mit den übrigens die Tyrrell Hatton Bogey Serie mit 4 Bogies auf den Back 9, die haben sich gut verkauft da, aber eben konnten da jetzt nicht an Fleetwood und Hatton rankommen insofern. Also siehst du da schon, dass die einen richtig guten Job gemacht haben und ich bin jetzt tatsächlich gespannt, wie das im Race to Dubai jetzt noch weiterläuft, wer da noch eingreifen kann, wie sich Molinari da jetzt eben, das im Prinzip geht es darum, wie Molinari weiterspielt, macht er die Tür auf für die Verfolger und dann haben wir da noch einen ziemlich spannenden Saisonausklang.
Und den werden wir natürlich auch verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir machen mal eine kurze Pause, kommen aber gleich wieder, schauen noch weiter nach Schottland. Wir müssen noch klären, wo waren denn eigentlich die Deutschen am Ende bei diesem Turnier und was war sonst noch los, denn das Turnier ist ja nicht nur ein ganz normales European Tour Turnier, sondern ein Pro-Am und da sind ja auch ein paar ganz illustre Namen mit dabei gewesen, da gucken wir gleich nochmal drauf, hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken, meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir sind noch bei der Nachbesprechung der Alfred Dunhill Links Championship, die am Ende von Lukas Bjerregaard, dem Dänen, gewonnen wurde. Und wir fragen uns natürlich, wo waren die Deutschen? Erstmal gucken wir, Deutschsprachige waren ja auch unterwegs. Wir haben euch zu Beginn dieses Turniers ja von Matthias Schwab berichten können, der ja nach dem ersten Tag mit seiner 69 gut weit vorne mit dabei war, im Bereich des geteilten dritten Platzes lag. Am Freitag diese Situation dann auch noch festigen konnte mit einer 67, aber Desiree, dann ging es für Matthias leider am Wochenende mit einer 71 und einer 73 ziemlich bergab.
Ja, also es hielt sich tatsächlich noch im Rahmen, also es ging auf jeden Fall bergab, aber er ist dann im Endeffekt in der Endabrechnung auf Platz 10 rausgekommen, geteilt unter anderem eben mit Tony Finau zum Beispiel. Und also wird sich natürlich nicht darüber freuen, dass er dann am Wochenende nachgelassen hat. Aber ich finde das trotzdem, es ist zwar ein sehr viel geteilter 10. Platz, aber es ist dann trotzdem ein sehr, sehr gutes Ergebnis mit minus 8 insgesamt. Und ich glaube, da kann er sich durchaus mit sehen lassen, was die deutschen Kollegen jetzt so, nur sehr bedingt voneinander behaupten können.
Ja, sie durften 3 Runden mitspielen, aber das lag daran, dass tatsächlich der Cut erst bei diesem Turnier nach 3 Runden gezogen wurde, weil ja auf 3 verschiedenen Plätzen gespielt wird und damit die Ergebnisse sich dann erstmal richtig einpendeln mussten. Martin Keimer, noch der beste Deutsche nach 3 Runden, geteilter 73. 75, 71, 69 seine Rundenergebnisse. Was man positiv sagen kann, es ging immerhin bergauf.
Es ging bergauf, auf jeden Fall. Er hat sich da so ein bisschen reingespielt. Aber es ist halt, das hat er auch selbst getwittert. Ich habe es jetzt gerade nicht gespeichert und nicht vor Augen, was er genau getwittert hat. Aber das ist halt also so nach dem Motto, schön war es, aber war es natürlich nicht das Ergebnis, was ich mir erhofft habe. Nicht so reingekommen, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist jetzt, liegt immer noch auf Platz 72 im Race to Dubai. Aber also bei Martin Keimer, wäre es halt wirklich schön, wenn da mal irgendwie ein Impuls käme. Der ihn da wieder weiter nach vorne spült. Im Moment ist es halt so gleichbleibend immer in der Gefahr, den Cut zu verpassen oder tatsächlich eben mit verpasstem Cut.
Und verpasste Cuts auch für Marcel Siem und Maximilian Kiefer, die beiden anderen Deutschen, geteilte 91. waren sie beide gut in prominenter Gesellschaft. Matthew Fitzpatrick zum Beispiel, Alvaro Quiroz noch mit dabei oder auch Mike Lorenzo Vera. Und Marcel Siem, der durfte immerhin das Wochenende komplett mitspielen, auch wenn er in der Einzelwertung dann nicht mehr zum Zug kam. Aber es ging ja schließlich auch noch um eine Teamwertung, denn es war ja ein Pro-Am.
Genau, und Marcel Siem hat zusammen mit John Tyson gespielt. Ich weiß nicht, ob der boxt, aber ich glaube nicht. Muss gestehen, dass nicht alle prominenten Leute, die beim Pro-Am mitspielen dürfen, mir dann auch bekannt sind. Aber hat da mit ihm zusammen dann eine minus 25 gespielt. Klingt sehr spektakulär, aber wir müssen den Siegscore dann mit einrechnen, der liegt bei minus 35. Und hat deswegen den vierten Tag noch spielen dürfen, aber eben ohne Relevanz für die Einzelwertung. Also da war er nur noch als Team unterwegs, da hat ihm quasi sein Teampartner eigentlich eher dann geholfen. Und die haben zum Beispiel am Samstag eine 57 zusammengespielt. Das kommt aber natürlich in einem Pro-Am dann auf einem völlig anderen Weg zustande. Da arbeitest du ja noch dann einfach mit deinem Amateurpartner. Und wenn der dann einen guten Tag hat, kann der da sehr, sehr viele Schäfchen ins Trockene bringen. Und insofern hat Marcel Sim da die Ehre gehabt, den vierten Tag auch noch zu spielen. Und ganz ehrlich ist es natürlich bei dem Turnier auch echt, das kriegt man nicht so wirklich mit, auch in der Fernsehübertragung manchmal nicht wirklich mit, aber es ist natürlich eine ganz besondere Atmosphäre, wenn du die Amateure in Anführungszeichen noch mit dabei hast. Die dem natürlich so auch so ein bisschen Glamour manchmal verleihen. Ich meine, da sind jetzt sehr viele Namen dabei, die womöglich keiner von uns jemals gehört hat. Da geht es um Geschäftsleute, die müssen natürlich auch entsprechend Asche haben, um da berücksichtigt zu werden.
John Tyson zum Beispiel, der Gründer von Tyson Foods, ich habe eben nochmal nachgeguckt, also kommt aus den USA, hat auf jeden Fall Kohle ohne Ende.
Da können wir dann von ausgehen. aber natürlich, da sind auch andere Namen unterwegs, wie zum Beispiel Tyrrell Hatton war mit Ruud Gullit unterwegs. Die hatten sicher viel Spaß, kann ich mir gut vorstellen. Dann Ronan Keating war mit Thomas Detry unterwegs, mit dem Belgier, Ricky Elliott mit Brooks Koepka. Und Kelly Slater mit Matt Wallace, also das sind so Paarungen, wo man dann schon irgendwie, ach ja, und Bill Murray darf man nicht vergessen, weil der ist jedes Jahr dabei, oft zu finden bei Pro-Ams auf beiden Seiten des Atlantiks, und der hat mit Richard Stern zusammengespielt, und das ist dann natürlich, also speziell Bill Murray ist ja immer für seine unglaublich bunten Klamotten da bekannt und auch für seine Lockerheit mit den Zuschauern, und das macht dann richtig Spaß, macht richtig Laune. Insofern wird Marcel Sim da auch, hoffe ich, wirklich zumindest dann Spaß an dieser Sonntags-Performance gehabt haben, weil es halt einfach ein tolles Turnier ist und eine tolle Mixtur dann mit den Pro-Ams. Aber das Privatergebnis der deutschen Spieler ist jetzt leider nicht so hervorhebenswert.
Sollte dann besser werden bei den nächsten Starts. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, die Daumen drücken und schauen, was dann mit denen noch in dieser Saison anzufangen ist. Wir schauen gleich rüber in die USA. Da gucken wir nämlich auf das nächste Turnier, auf den Start der Fall Series Safeway Open. Das erste Turnier der neuen Saison, muss man ja schon sagen, denn die PGA-Tour-Saison 2018-19, die hat damit schon begonnen, und ausgeklungen war sie, die reguläre Saison, mit einem Sieg von Brent Snedeker, und der wäre jetzt der erste in der Geschichte gewesen, der die Chance hatte, dann auch tatsächlich es zu vollenden, das letzte Turnier der alten Saison und das erste der neuen Saison zu gewinnen. Und es sah lange gut aus für Brent Snedeker, aber am Ende war es so ähnlich wie bei Tyrrell Hatton auf der European Tour. Und das werden wir euch gleich nochmal näher bringen hier bei meinsportradio.de. Bei Nurgolf mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Kurze Pause, gleich mehr.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Safeway Open, der Start in die neue Saison der PGA Tour 2018-19. Jetzt Thema bei uns hier bei Nurgolf auf meinsportradio.de im Silverado Resort and Spa in Napa, Kalifornien. Und Silverado, da denke ich immer an Western, aber es war auch irgendwo westernmäßig, denn es gab tatsächlich ein Shootout am Ende, und das hat dann Kevin Tway für sich entscheiden können. Hat erst Brent Snedeker und dann Ryan Moore eliminiert und am Ende das Turnier gewonnen. Mit minus 14 waren die drei schlaggleich in dieses Playoff gegangen und dann war es Kevin Tway, der sich durchgesetzt hat, der seinen ersten Turniersieg feiern konnte auf der PGA Tour und es seinem Papa nachgemacht hat. Bob nämlich, der hatte auch früher ja schon auf der PGA Tour gespielt und auch gewonnen und Kevin und Bob, das sind erst die 10. Vater- und Sohn-Kombo, die dann tatsächlich auf der PGA Tour auch erfolgreich sind. Desiree, Kevin Tway, die Tür wurde für ihn auch aufgemacht. Wir haben eben bei unser in der Sendung bei Nurgolf hier über die European Tour gesprochen und darüber, dass Tyrrell Hatton ja die Tür aufgemacht hat für Lukas Bjerregaard. Ähnlich hat es Brent Snedeker auch gemacht bei diesem Turnier. Er war eigentlich schon als Führender, als recht deutlich Führender auf die Schlussrunde gegangen und sah eigentlich auch, als wenn er tatsächlich die Hand am Pott hat.
Ja, aber eben auch nur auf den Frontline. Das ist tatsächlich ein ähnlicher Verlauf. Und keine Ahnung, was dann da immer passiert, wenn die dann irgendwie von der 9 auf die 10 laufen. Nein, das ist jetzt blöd formuliert. Aber, ja, oder salopp formuliert, was soll da schon passieren? Aber es ist halt genau dasselbe passiert wie bei Tyrrell Hatton. Er hat an der 10 einen Bogey gespielt, an der 11 einen Bogey gespielt und an der 12 einen Bogey gespielt. Und letztendlich auch, so gibt es sogar eine technische Erklärung dafür, wenn man so möchte. Er hat nämlich wirklich die Eisen immer nach links verzogen. Sagt selbst von sich, das ist ein Fehler, den er gerne macht, wenn er unter Druck ist, wo wir wieder bei unserem Lieblingsthema wären, Druck auf den Final Nine. Und wo ich mir aber immer denke, es ist dann doch immer wieder bezeichnend, dass so Spitzenspieler das dann, also klar, bist du unter Druck und dann machst du was und die Idealvorstellung von mir wäre dann, dass dir trotzdem noch möglich ist, das zu korrigieren und es gibt Spieler, die das können und er hat es aber irgendwie nicht geschafft. Also er hat wirklich mit seinen Eisen da extrem gekämpft und dann ja mit dieser wirklich nicht guten Back Nine, also 3 Bogies von 10 bis 12 und dann ein Birdie an der 16, das war ein paar 5, wo es auch tatsächlich Birdie-Verdacht gibt und dann an der 17 gleich nochmal ein Bogey hinterher und damit hat er die Tür für Ryan Moore und Kevin Tway wirklich aufgemacht.
Er fasste es selber so hinterher zusammen, was er denn da geleistet hat auf dieser Schlussrunde bei seiner 74.
It's done and I didn't do it and it's disappointing and it sucks right now, but playing next week, so build on it and kind of take the positives from this week. No, I played, you know, probably 63 holes of pretty damn good golf and 9 holes I wish I had back.
Also es ist, man hört ihm das richtig an, wie sauer der auf sich selber ist.
Ja, aber kann er auch sein. Also ja, klar. Das ist halt, aber ich meine, da ist er auch jetzt nicht der Einzige, der 63 Löcher gut spielt und dann auf den auf den Schluss 9 dann einknickt. Das haben wir schon oft gesehen und das ist natürlich immer so, ja, also also einen geteilten zweiten Platz zu erreichen, wenn du von hinten kommst und eine Aufholjagd probiert hast, wie Ryan Moore zum Beispiel, und dann eine 67 da feuerst am Sonntag und das reicht dann doch nicht ganz, du schaffst es zwar ins Playoff und dann reicht es nicht ganz, ist ein deutlich besseres Gefühl als das, was Brent Snedeker hier hat. Das ist völlig klar, aber ja, meine Güte, dazu ist er auch alt genug, um das abhaken zu können. Und ich meine, klar muss er sich mental auf die 63 Löcher davor berufen und natürlich diese Form dann irgendwie jetzt konservieren und klar, möglichst versuchen zu vergessen, was er da auf den Back Nine gemacht hat. Aber es ist halt schon, ja, das hat er echt verschenkt und das ist also, ja, also er weiß ja auch noch dazu, woran es liegt. Aber ja, also da das hilft jetzt halt auch nicht so weiter im ersten Frust. Und insofern kann ich mir diesen Ton oder ja, diesen O-Ton dann schon gut erklären. Klingt übrigens für mich, also abgesehen natürlich vom Slang, der ein komplett anderer ist, aber von der Stimmlage erstaunlich nach Justin Rose. So ja, wie vorhin auch Tyrrell Hatton und Tommy Fleetwood übrigens gerne mal so ein bisschen ähnlich klingen, auch von der Stimmlage her. Das ist mir heute aufgefallen.
Das stimmt. Aber Brent Snedeker auch in Sachen Playoffs ja auch nicht so erfolgsverwöhnt in seiner Karriere. 2-2, jetzt sein Rekord in seiner Karriere, also ausgeglichen. Kein besonderer Playoff-Spezialist auf jeden Fall, genauso wenig wie Ryan Moore. Der hat 2 gewonnen und jetzt 3 verloren in seiner Karriere. Und Kevin Tway, der war völlig unbelastet, was Playoff-Teilnahmen bisher anging vor diesem Event und musste sich dann über diese 3 Löcher behaupten. Und das hat er dann mit 2 Birdies, nee, mit 3 Birdies sogar, auch wirklich gut gemacht und hat am Ende gewonnen und war ja, entsprechend überrascht. Auf jeden Fall suchte er im Siegerinterview ein bisschen nach Worten.
Stayed patient in the regular round. Kind of got hot at the end. I think I birdied my last 5 holes actually. So that always helps. And yeah, I'm kind of lost for words. I'm just really, really happy.
Kann man auch wirklich sein, Desiree? Es war war eine starke Runde von ihm, das kann man gar nicht anders sagen. Obwohl es am Ende nur eine 71 war, aber diese Nerven zu behalten an der 17 und 18, da tatsächlich Birdies hinzulegen, das nötigt schon Respekt ab.
Ja, und dann eben die drei Playoff-Löcher auch noch, wie du schon gesagt hast. Und dann haben wir nämlich die letzten fünf Löcher im Birdie gespielt, also wenn man das Playoff mit einrechnet. Und das ist halt wirklich eine Leistung. Also es ist super gut dran geblieben. Und alleine schon jetzt die 17, 18 im Birdie zu spielen, fand ich wirklich imposant. Oder da hat er wirklich, hat er gut gemacht. Da hast du aber auch bei ihm gemerkt, wenn du da geguckt hast, die Putts, die er da reingemacht hat, die waren... mir ist der Begriff schnörkellos eingefallen. Ich glaube, da kann man irgendwie nichts mit anfangen. Aber die waren einfach, ich meine, er hat jetzt nicht alle Parts reingebracht, da in Richtung Schluss dann, aber die waren einfach gut. Die waren, also ich würde dann, sagen wir mal so, wenn wir es als allgemein mentale Qualität fassen wollen, war es fokussiert. Mhm. Und das ist einfach was, was sich dann auszeichnet. Und sowas verlierst du natürlich dann auf den Grüns oder du gewinnst es auf den Grüns. Er hat es gewonnen und auch jetzt einfach im Playoff da erstmal Snedeker zu eliminieren, dann Ryan Moore zu eliminieren und dann mit dem dritten Birdie dann ganz, ganz souverän da nach Hause zu gehen, das ist halt schon einfach dann eine richtige Ansage. Und ja, es ist auch, was ich immer sage, also wenn du halt am Schluss noch ein Finish hast, was dich noch nach oben spült, was dich noch um einige Plätze nach oben reicht, dann ins Playoff womöglich reicht und dann bist du auf einmal in der Playoff und gewinnst es gegen zwei Altmeister, das ist übertrieben, aber Snedeker und Moore sind jetzt wirklich erfahrene Spieler auf der PGA Tour. Das ist natürlich dann schon einfach eine Visitenkarte, die er da abgegeben hat und da hat er seinem Papa aber mal alle Ehre gemacht.
Definitiv, aber dieser Papa, der hat immer an ihn geglaubt, auch wenn es ja doch jetzt ein bisschen länger gedauert hat bis zum ersten Turniersieg für Kevin Tway, der ist auch mittlerweile schon 30 Jahre alt, hat jetzt 91 PGA Tour Starts auf dem Buckel, 55 davon immerhin im Cut beendet und 7-mal Top 10 gewesen und jetzt zum ersten Mal gewonnen. Wie gesagt, Papa hat immer an ihn geglaubt.
Yeah, it feels great. He always told me I had the talent and I don't think I believe him till now, but yeah, it feels great.
Jetzt glaubt der Junge auch endlich, was Papa immer sagt.
Ja, muss man manchmal auch 30 Jahre alt werden dafür. Nein, also das ist glaube ich auch grundsätzlich schwierig, weswegen diese Konstellation ja auch dann hervorgehoben wird und auch gar nicht so oft vorkam. Du hast ja schon die 10 Mal jetzt erwähnt. Wenn du halt einen Vater hast, der Bob Tway hat, glaube ich, 8 PGA-Tour-Siege, ja, ich meine, es wären 8 PGA-Tour-Siege gewesen, eingefahren und dann bist du Sohn, dann machst du den gleichen Job und dann wirst du immer mit deinem Papa irgendwie verglichen und das ist, glaube ich, prinzipiell keine so wahnsinnig angenehme Ausgangsposition und dann, wenn du dann nicht so einen super Kickstart hast und dann gleich von Anfang an wahnsinnig erfolgreich bist, nagt es dann, glaube ich, schon nochmal anders an dir, als wenn du dieses Vorbild in der eigenen Familie nicht hast. Insofern, das kann natürlich helfen, das kann dir einen Weg ermöglichen, das ist in der Konstellation sicher natürlich auch mit positiver verbunden, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon auch eine Art von Druck. Und ich glaube, da hat jetzt der gute Sohn einiges abgeschüttelt, so an, ja, wie soll ich sagen, an Ballast, den er da so psychomäßig mit sich rumschleppt und jetzt weiß er kann auch gewinnen. Das muss jetzt nicht heißen, dass Kevin Tway jetzt Seriensieger auf der PGA-Tour wird. Ich hatte heute ja schon davon gesprochen, dass es einfach auch Spieler gibt, die dann einfach mal eine gute Phase haben und dann vielleicht auch wieder eher ein bisschen ins Mittelfeld abtauchen. Man weiß es nicht, ich würde es ihm auch nicht andichten, aber er hat auf jeden Fall mal ganz klar gemacht, hallo, ich kann hier ein PGA-Tour-Event gewinnen und ein PGA-Tour-Event, wo ja jetzt durchaus auch prominente Leute da waren. Es ist zwar die Woche nach dem Ryder Cup und es ist jetzt, zwei Leute des Teams waren ja in Europa unterwegs, das hatten wir schon, aber wir haben ja zum Beispiel auch so Größen wie Phil Mickelson im Feld und den hat er ja dann doch deutlich hinter sich gelassen.
Oh ja, für Phil ging es zwar deutlich besser los als jetzt zum Beispiel für Kevin Tway. Mit einer 65 hatte Phil ja eröffnet am Donnerstag, eine 69 am Freitag nachgelegt, aber dann kam das Wochenende und damit auch der Sturz runter im Leaderboard. Eine 74 und eine 72, da ging Phil the Thrill irgendwie so ein bisschen die Puste aus. Der ist wahrscheinlich aber auch wirklich überspielt. Wir haben es ja in den letzten Wochen auch schon gesehen, die Ergebnisse, auch wenn das jetzt ein geteilter 17. Platz erstmal in der Statistik so schlecht nicht ist, aber die Ergebnisse der letzten Wochen waren ja auch schon eher unter dem Standard, den man von Phil aus seinen besten Tagen natürlich gewohnt ist.
Ja, aber da stellt sich für mich halt die Frage, was macht er da? Also mich hat hier der Schlag getroffen, als ich ihn in der Liste gesehen habe weil selbst wenn er ursprünglich dafür gemeldet war, ich hätte nach dem Ryder Cup einfach gesagt, so Freunde, hier Pause. Mhm. Die Motivation ist ganz klar, Phil kommt aus Kalifornien und hat auch sehr, sehr viele seiner Erfolge in Kalifornien eingefahren und hat natürlich aus diesem Gedanken heraus da wahrscheinlich dann die Meldung nicht zurückgezogen. Aber ganz ehrlich, das, was er da in den letzten Wochen hingelegt hat, und das geht da zurück, auch noch Vorwoche 30. Platz in Atlanta, klingt gut, aber waren halt leider nur 30. also im Tourfinale, da war es ja schon wirklich desaströs, wo man schon wusste, oh, jetzt muss er da irgendwie zum Ryder Cup fliegen. Ist jetzt auch nicht so tolle Ausgangssituation. Dann hat er beim Ryder Cup entsprechend auch nicht wirklich reüssiert, um es vornehm zu umschreiben. Und dann weißt du eigentlich, du bist jetzt gerade mal durch. Und das ist ja, wie gesagt, das ist tatsächlich überspielt. Und dann würde man von außen betrachtet halt sagen, dann lass es doch einfach jetzt. Und dann geht er da irgendwie back home im Napa Valley an den Start und fängt ja auch an wie die Feuerwehr, wo jeder sagt, was ist denn jetzt los? Mickelson spielt da ein Birdie nach dem anderen und platziert sich da ganz weit vorne. Und moderiert aber selbst schon an, keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich bin eigentlich total fertig und ich bin total müde. Ja, das hätte ihm so viel gebracht, glaube ich, einfach dieses Wochenende frei zu haben oder einfach die Woche frei zu haben und nicht Turnier spielen zu müssen. Und das war quasi ein Puste ausgehen mit Ansage von ihm und da weiß man jetzt auch nicht so richtig, was man mit anfangen soll. Also auf der einen Seite hat er natürlich in den ersten Tagen gezeigt, dass er tolles Golf spielen kann. Das wissen wir. Es geht ja nicht darum, dass er das grundsätzlich nicht kann. Es geht nur einfach darum, dass er im Moment, wie du hast es, glaube ich, richtig gesagt, einfach überspielt ist und sich mal über seinen Schedule Gedanken machen müsste. Und da hat er ja wohl auch deutlich jetzt gesagt, da werde ich was ändern müssen.
Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, das muss man ja auch sagen. 48 ist er mittlerweile, von daher, da muss man dann auch mal drüber nachdenken, einfach mal ein bisschen kürzer zu treten, nicht mehr so viel zu spielen, zumal man dann ja auch noch sich als Phil Mickelson noch ein paar andere Termine reingeholt hat, wie zum Beispiel dieses Showmatch gegen Tiger Woods, was ja dann auch von Organisation und allem anderen her dann auch noch mal ziemlich Kraft kosten wird, auch wenn es am Ende ein Showmatch ist, aber verlieren will er das auch nicht.
Ja, da gab es ja auch schon böse Kommentare jetzt so im Verlauf der letzten Wochen von wegen, wir wollen das eigentlich sehen, da gibt es doch viel aufregendere Sachen. Das wird sicher nochmal Energie ziehen, das ist ganz klar. Battle läuft ja schon seit Jahrzehnten gefühlt. Ich meine, er sagt selbst, at 48, it's not a smart thing to do. Also er hätte daraus gelernt praktisch, dass er jetzt überspielt ist. I won't do it anymore, I won't do it again, playing this much golf, I'll pace myself much more. Da frage ich mich aber halt auch, wieso musste da, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es einfach nur unglaublich besserwisserisch, aber diese Steuerung von Sportlern, ich meine, gut, Mickelson lässt sich natürlich auch nichts sagen, das muss man jetzt noch einfach aus Caddy-Erfahrungen ja dann rausziehen, aber man sollte ja meinen, dass zumindest jemand im Umfeld dann ist, der sagt, hey, mach doch mal ein bisschen langsam, ich meine, guck dir Steve Stricker an. Steve Stricker hat jahrelang gefühlt 3 Turniere im Jahr gespielt, also natürlich nicht 3, aber ich meine, es geht ja da bei denen auch nicht mehr um Spielberechtigung. Die kriegen doch alles, was sie wollen. Und dann muss, ich glaube, mit 48 kannst du wirklich, musst du von so einem Wahn auch wegkommen, dass du noch wirklich mit allem mithalten musst auch. Ich meine, Mickelson hat unfassbare Sachen erreicht in seiner Karriere. Und natürlich wollen wir ihn bei Golfturnieren prinzipiell sehen. Aber die Idee, da jetzt ein bisschen besser drauf zu schauen und dann schreibt er halt so, ja, ich werde halt jetzt ein paar Leute enttäuschen, wenn ich halt bei Terminen, die eigentlich im Schedule waren, jetzt nicht antrete. Ja, meine Güte, aber ich meine, das ganz ehrlich, da geht es jetzt auch um ihn selbst und seine Gesundheit. Und jetzt sage ich noch was ganz Böses, sonst ist er auch egoistisch genug. Also da muss er jetzt mal einfach einen besseren Weg finden. Ja. Und dann, weißt du, da kann auch jederzeit dann unfassbares Golf von ihm kommen. Mhm. Und das wollen wir alle sehen. Das ist ja okay. Aber also dieser Gedanke, dass der mit 48 kommt, dass man vielleicht einen Tick reduzieren könnte, irritiert mich etwas.
Ja, naja, mal gucken, was da bei Phil dann rauskommt. Mit 59, unwesentlich älter, das ist Fred Couples. Der war auch am Start, hatte eine Sponsoreneinladung nach Silverado bekommen und die hat er genutzt. Geteilte 41. am Ende, auch wenn es auf der Schlussrunde mit einer 75 für ihn noch 26 Plätze runterging. Er hat es geschafft, den 500. Cut seiner Karriere zu überstehen. Das ist auch eine Leistung, die man auf jeden Fall würdigen muss, zumal Fred Couples ja ohnehin eine Legende ist.
ja, Legende, cooler Typ und 65 am Freitag, mehr muss man dazu nicht sagen. Also es ist tatsächlich, hat sich mit der Schlussrunde, mit der 75, ja nochmal um sage und schreibe 26 Plätze nach unten gespielt. Da sieht man mal, wie weit oben er da auch teilweise war. Und Fred Couples ist für mich so ein Typ, das sind genau die Legenden, die du einfach wahnsinnig gerne siehst. Wo du siehst, da ist auch im etwas höheren Golferalter einfach noch richtig was drin. Der kann ganz, ganz tolles Golf da auf die Matte bringen. Ist es halt vielleicht auch jetzt mal realistisch betrachtet auch ein bisschen viel verlangt, dann 4 fantastische Tage von ihm zu erwarten. Das ist er auf der Champions Tour auch natürlich nicht mehr unbedingt gewohnt. Die spielen ja normalerweise 3 Runden nur noch. Und insofern ist es einfach dann eine Kraftfrage, also eine Frage des Durchhaltens. Aber er hat da definitiv gezeigt, was er da noch kann. Und das finde ich halt einen tollen Mix, dass du im Golfen da halt, dass das nicht alle zwischen 22 und 32 sind und danach hast du eh keine Chance mehr, sondern dass da halt ab und zu mal auch Bernhard Langer dann und Fred Couples und wie sie alle heißen, die laufen dann da ab und zu mal rum und zeigen den Jungs da mal noch so richtig, was alles noch geht und was auch geht, wenn man sich natürlich körperlich nicht ganz so an den Rand des Ruins treibt und nicht jede letzte Belastung da noch fährt, die natürlich die heutigen Spieler fahren, also die da mit Sicherheit in dem Alter vielleicht auch nicht mehr Golf spielen können. Aber Fred Couples, Hut ab, finde ich ganz toll. Wir müssen im Prinzip noch auf Sepp Straka eingehen, den Österreicher, der da am Start war.
Dem müssen wir auch noch würdigen, weil wir ihn ja am Donnerstag gewürdigt hatten. Der hatte ja die Führung nach der ersten Runde inne, da eine wirklich tolle Leistung gezeigt auf dieser ersten Runde. Sich mit einer 63 an die Spitze der Veranstaltung gespielt, aber da keinen Trend draus gemacht. Er konnte diese Leistung dann an den Folgetagen leider überhaupt nicht bestätigen.
Nein, konnte er nicht. Also er hat dann eine 72 und 78 nachgeliefert. Die 78 am Samstag, da breiten wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Das ist aber alles für mich unter Lehrgeld verbucht, ganz, ganz deutlich, weil er am Sonntag eigentlich ist immer schlecht, eine sehr, sehr, sehr schöne Finalrunde gespielt hat, wenn man das Debakel, nenne ich es mal, an der 15 außer Acht lässt. Er hat nämlich am Sonntag wirklich angefangen auf der Frontline mit 3 Birdies, hat dann auf der 12 ein Bogey gespielt, kann passieren, auf der 14 gleich ein Birdie hinterhergeliefert und dann kam die 15, das ist ein Par 3, wo halt rechts Wasser ist vorm Grün und da hat er halt dann irgendwie so ein Total-Debakel gehabt, wo er dann irgendwie den ersten ins Wasser gehauen hat und dann musste er natürlich, hat er einen Strafschlag, musste droppen und dann war er im dritten immer noch nicht wirklich auf dem Grün und hat dann da insgesamt ein Doppelpaar, also eine 6 angesammelt und diese plus 3 hat ihn dann halt so richtig nochmal runtergezogen, weil sonst hätte er einen Sonntagsscore von 68 gehabt. Wenn er da jetzt irgendwie ein Paar geschafft hätte, ist immer dieser Konjunktiv, ist natürlich eigentlich Quatsch, aber du musst bei so einem jungen Spieler, denke ich, oder bei so einem frischen Spieler auf der PGA-Tour, musst du, glaube ich, schon in Rechnung ziehen, dass sowas mal passieren kann, dass er aber jetzt nicht irgendwie, weißt du, eine Bogie-Serie gegen Schluss hin hatte, sondern dass er halt eine Katastrophe hatte am Schlusstag und drumherum wirklich sehr gutes Golf gespielt hat. Insofern würde ich sagen, Sepp Straka hat sich da übrigens immer noch um 20 Plätze verbessert mit der Schlussrunde, obwohl er dieses Triple Bogey drin hatte. Selbst Straka hat sich da gut verkauft, wie gesagt, mit einer deutlichen Delle in der Mitte. Aber es ist halt, gibt da die beiden Möglichkeiten. Entweder du hast wirklich das Potenzial, so Low Rounds auch zu zeigen, diese 63 zu gehen, immer wieder zu bringen. Und da ist halt am Anfang der Karriere und PGA-Tour Beginn ist halt immer noch mal ein Karriereanfang, auch wenn du schon lange Golfpro bist, gibt es halt auch das Potenzial, dass da hier Runden dabei sind, die total in die Hose gehen. Also siehe 63 versus 78. Aber Straka zeigt, dass er Potenzial hat, dass er viele Birdies spielen kann, dass dann halt auch noch Missgeschicke passieren. Das würde ich insgesamt aber als einen sehr, sehr, sehr guten Start von ihm verbuchen.
Also, sehr guter Start für ihn in seine Karriere auf der PGA-Tour. Mal gucken, wie er dann weiter sich dort behaupten kann. Wir müssen natürlich auch noch aus deutscher Sicht zu Stefan Jäger gucken, sehen dann aber, dass der beim Cut dann für ihn Schluss gemacht hat. 70 und 72 seine Runden für Stefan Jäger.
Ja, leider. Also da hat er einen Cut knapp verpasst, hilft auch nichts. Aber ist übrigens in der in der Nachbarschaft beim verpassten Cut von meinem neuen Lieblingsspieler, den ich noch nie gesehen habe, aber ich sehe gerade den Namen, José de Jesus Rodriguez. José de Jesus ist einfach, das ist wunderbar. Ich hoffe, der kommt mal ganz nach oben, scheint ein Mexikaner zu sein. Von dem würde ich sehr gerne berichten, einfach nur, weil er ja vielleicht einen messianischen Touch ins Golf reinbringt. ja, Stefan Jäger ist so ein bisschen, also um Gottes Willen gar nicht böse gemeint, weil ich ihn sehr schätze, aber Stefan Jäger ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Straka, zumindest, also der hat ja auch schon so Ausschläge in Turnieren, aber er ist eher so der konstant nicht ganz ranreicht an das, was es auf der PGA-Tour braucht. So in letzter Zeit habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also er hat weniger Ausschläge drin. Das ist manchmal auch positiv, das ist ja eigentlich das konstantere Golf, aber bei Stefan Jäger würde ich mir halt wünschen, dass er es schafft, kontinuierlich einfach ein paar Schläge weniger zu brauchen auf den Runden, und dann ist er auch sofort wieder im Cut und dann hat er auch sofort wieder Chancen, da weiter oben anzugreifen.
Also mal gucken, wie er sich dann die nächsten Wochen behaupten wird. Das haben wir natürlich im Blick hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, und im Blick haben wir selbstverständlich auch die Ladies, und die waren in Korea am Start, in Incheon nämlich, auf dem Jack-Nicklaus-Kurs dort. Und da gab es die UL International Crown. Ja, ein erweiterter Ryder Cup für Damen, also ein erweiterter Solheim Cup, so könnte man es vielleicht nennen. Und da gucken wir gleich mal ganz genau drauf hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Last but not least kommen wir hier bei nurgolf auf meinsportradio.de jetzt zu den Damen und zur International Crown, zur UL International Crown. Ein Mannschaftswettbewerb, der zum dritten Mal in diesem Jahr ausgetragen wurde. Seit 2014 gibt es ihn. Es ist ein Nationenwettkampf. 32 Spieler, 8 Nationen mit jeweils 4 Spielern pro Team treten also an gegeneinander, die 20 besten Spieler aus diesen Teams, also aus 5 Teams, die qualifizieren sich dann für die Sonntagseinzel. Vorher wird an den Tagen Matchplay im Fourball-Modus gespielt. Und Desiree, das ist ja sowas wie ein erweiterter Solheim Cup, kann man vielleicht sagen.
Ja, das ist auch tatsächlich jetzt schon so weit, dass dadurch, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass Team Europe im Solheim Cup ja in den letzten Jahren da ein bisschen auf verlorenem Posten stand im Vergleich mit den USA, und vor allen Dingen dadurch, dass natürlich die Weltrangliste des Damengolf von den Koreanerinnen dominiert wird und inzwischen auch Japanerinnen und Thailänderinnen, also ganz stark auf dem asiatischen Kontinent, da auch richtig ganz, ganz tolle Spielerinnen rauskommen, ist halt dann schon, kommt die Frage tatsächlich auf, ist das eigentlich nicht sogar der interessantere Wettbewerb oder der einfach ein berechtigter Rivale vom Solheim Cup, was du ja im Herrengolf im Prinzip nicht hast. Also der President's Cup, das ist super interessant, da hast du natürlich dann auch Australier und Südafrikaner und sowas dabei und die können alle toll Golf spielen, aber ich glaube nicht, dass der President's Cup in absehbarer Zeit das Standing von dem Ryder Cup bei den Herren auch nur annähernd irgendwie toppen kann. Das sieht man auch jetzt, dass eben die USA ja beim President's Cup da ziemlich sauber da einfach das Feld dominiert haben und jetzt eben gegen die Europäer da untergegangen sind. Aber im Damenfall ist es tatsächlich so, dass einfach das europäische Golf im Vergleich zu allem, was da aus Korea und Thailand und Japan kommt und natürlich auch USA, also auf jeden Fall Schwierigkeiten hat, sich zu behaupten. Und deswegen ist das schon auch nach diesem Turnier, was jetzt wirklich gut ankam, was natürlich in Korea dann auch super Publikumszuspruch hatte, tatsächlich schon, also kann man schon sagen, dass das definitiv eine Konkurrenzveranstaltung zum Solheim Cup ist.
Und diese Konkurrenzveranstaltung zum Solheim Cup haben am Ende die Südkoreanerinnen gewonnen, und zwar zu Hause in Incheon, also im Jack Nicklaus Golf Club. Eine ganz besondere Situation natürlich für dieses Team, dann auch diesen Druck zu Hause einfach zu haben. So Yeon Ru zum Beispiel, die hat sich zu Sachen oder in Sachen Heimat, Turnier und Druck zu Hause geäußert.
Well, we never really feel nervous or something before the major, but we just be nervous for like a couple months to prepare this tournament. And we really actually worried about it because, you know, we really worried about how to dealing with this pressure. But turns out to, because this is home field, we felt more comfortable. And because so many fans came out to supporting us, I think we had a lot of benefit.
Also gute Stimmung, die die Koreanerin dann natürlich auch nach vorne getrieben hat. Und auch Lee Kae Kim, die hat sich zu dem Heimpublikum geäußert.
I don't know, I just wanted to have fun and I want all of us to have fun today because there are so many fans out here came from practice round to support us and I just had to keep tell myself focus, focus every shot because I couldn't focus but I really had a blast and thanks for everyone to give us such a great match.
Also die Stimmung in Korea in Sachen Golf, in Sachen Damengolf natürlich groß. Wir haben über die Erfolge der Koreanerin in den letzten, ja kann man ja schon sagen, Jahren hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de ausführlich berichtet. Und ja, inwieweit würdest du denn sagen, hat dieser Heimpublikumsdruck im positiven Sinne denn dazu beigetragen, dass die Koreanerinnen sich dann auch durchgesetzt haben am Ende? Denn mit 15 Punkten stehen sie ja vor allen anderen deutlich.
Deutlich, ja. Und die haben das auch wirklich eindrucksvoll, denke ich, gezeigt, dass sie da einfach zu den führenden Nationen der Welt gehören. Und im Moment musst du eigentlich auch, also ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber wenn du dir die Weltrangliste ranziehst, wird es auch da durchaus ablesbar sein, dass da Korea, also Südkorea in dem Fall natürlich ganz weit vorne ist und das ja auch zum Teil dominiert. Und die haben dann natürlich schon Spielerinnen beieinander, die dann entsprechend diesen Erfolg zusammengetragen haben. Zwei davon hatten wir im Interview. Es gab natürlich auch noch andere Spielerinnen, die aber das Englischen auch nicht so mächtig sind und deswegen war es da wenig sinnvoll, einen koreanischen O-Ton dann zu bringen. Aber ich glaube einfach, dass das da nochmal einen riesigen Boost gegeben hat. Südkorea ist eh ein Golfland ohne Ende und im Damengolf speziell unglaublich dran und das ist dann einer der populärsten Sportarten, eine der populärsten Sportarten dort. Und da hat dieses Turnier mit Sicherheit noch mehr einfach an Boost bewirkt und wird da wahrscheinlich den Golfsport noch mehr vorantreiben, was den anderen Nationen gar nicht so unbedingt recht sein kann. Und ich finde es schön, dass sie jetzt auf heimischem Boden den Titel erringen konnten. Das ist ja natürlich auch immer ein Heimvorteil, wenn es um so Mannschaftsturniere geht. Ich finde es sehr charmant, dass Soo-Yeon Ryu da sagt, also vor einem Major sind wir ja eher nicht nervös, aber hier haben wir uns seit Monaten Gedanken gemacht, wie wir das hier nach Hause bringen. Und das zeigt einfach auch, was für ein Gewicht die da drauflegen. Das zeigt ja im Prinzip auch, es wäre übrigens die logische Fortsetzung von Francesco Molinaris Beitrag, Major-Sieg ist nett, aber dieser Gewinn des Ryder Cups übertrifft alles, auch wenn er in der Emotion des Augenblicks erfolgt ist, aber die Koreanerinnen haben damit jetzt eigentlich dieselbe Einschätzung bestätigt und insofern ist es nicht hoch genug einzuschätzen, dass so ein Turnier durchgeführt werden kann und durchgeführt werden kann, ist da ja dann gleich mal noch mit einem großen Ausrufezeichen zu versehen, weil wir ja am Samstag tatsächlich einen kompletten Spielunterbrechung hatten, weil ein Taifun da über diese ganze Gegend da niederging und da gar kein Spiel möglich war und insofern war es auch für die Veranstalter natürlich durchaus eine Herausforderung, das Ding dann durchzubringen. Und die USA jetzt natürlich als Titelverteidiger geschlagen, in Anführungszeichen, auf Platz 2 zusammen mit England. England hat sich super verkauft. Mhm. Und zum Abschluss noch ganz kurz, weil wir ja in Thailand relativ hoch eingeschätzt natürlich mit den Yuta Dungaan-Schwestern zwei tolle Spielerinnen am Start hatten. Die haben zumindest, auch wenn sie jetzt in der Endabrechnung nur Vierte geworden sind, aber die haben zumindest in einigen Partien da tatsächlich manche Konkurrentinnen an die Wand gespielt. Also die haben so ein bisschen in anderen Teams die Schau gestohlen, obwohl es dann, also Aria Yuta Dungaan zum Beispiel hat, als es nur im Playoff darum ging, überhaupt am Finale teilnehmen zu können, hat die da zum Teil also wirklich ihre Gegnerinnen in Grund und Boden gespielt und hat da also durchaus für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber in der Mannschaftsleistung ist natürlich Korea da ganz weit vorne und hat das absolut berechtigt und dann eben noch ganz, ganz großartig als Heimsieg dann nach Hause fahren können.
Also und das natürlich dann unter dem Jubel des versammelten Publikums dort in Incheon in Korea. Ja, gespannt können wir sein auf den nächsten Austragungsort. In 2 Jahren wird das Ganze wieder stattfinden. Steht noch nicht fest, wo genau und vor vor allen Dingen, ob dann diese Stimmung aus Korea dort dann auch wieder so großartig sein wird wie in diesem Jahr. Werden wir natürlich auch verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Wir bleiben ja auch an der regulären Saison auf Ladies European Tour und LPGA Tour dran, sind mit dem ganzen Golfsport ja quasi auf Du und Du, PGA Tour, European Tour und alles, was sonst noch passiert, ohnehin. Und ihr hört es hier als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Ich sage an euch vielen Dank fürs Zuhören und natürlich an Desiree Wolf. Vielen Dank für ihre Teilnahme hier in der Sendung. Desiree, danke.
Na, aber immer gerne.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnow, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.